Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 42. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr außergewöhnlichen Verfahren des Metall-3D-Drucks. Es wird gehen um Liquid Metal Printing, kurz LMP. Wir haben also kein Pulverbett, wir haben keine Laser, keinen Elektronenstrahl, wir haben auch keinen Lichtbogen, keine Kaltgas-Spritzkanone, keine gefüllten Filamente. Wir haben, in Anführungszeichen, nur flüssiges, also ziemlich heißes Metall. Und das schichten wir tröpfchenweise zu Bauteilen auf. Außergewöhnlich ist auch, welches Unternehmen diese Technik anbietet. Es sind die Grobwerke, weltweit bekannt für ihre Werkzeugmaschinen, also tendenziell für die subtraktive Fertigung. Wie es dazu kam und wie das Liquid Metal Printing im Detail funktioniert, wird uns mein heutiger Gast erklären. Er ist uns via Internet aus dem bayerischen Mindelheim zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Teamleiter für additive Fertigung, Dr. Johannes Glasschröder. Hallo, Herr Dr. Glasschröder, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
Ja, hallo, Herr Asche. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, wie gesagt, mein Name ist Johannes Glasschröder. Ich bin 36 Jahre alt, habe Maschinenbau in München studiert, dort mit dem Schwerpunkt der Produktionstechnik und bin eigentlich schon seit 2010 im Bereich der additiven Fertigung tätig. Damals mit Elektronenstrahlschmelzen, dann bin ich im Bereich Kunststoffverarbeitung abgedriftet, auch mit der Laserstrahlbearbeitung. Und ja, seit 2018 bin ich nun bei der Firma Grob hier technischer Leiter für das Entwicklerteam additive Fertigung. Sie haben es gesagt, die Firma Grob, Maschinenbauhersteller für spannende Technologien, sollte eigentlich bekannt sein. Vielleicht noch ein paar Daten dazu. Wir sind auch stark gewachsen in letzter Zeit. Aktuell 7500 Mitarbeiter weltweit. Wir sind immer noch familiengeführt, das Unternehmen, und haben jetzt im Jahr 2021/22 einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wir haben viele Niederlassungen in Brasilien zum Beispiel, in den USA, China und zuletzt auch jetzt in Italien neu eröffnet. Bekannt, wie gesagt, durch die zersparende Technologien, heißt Universalmaschinen. Wir sind auch Zulieferer der großen Automobilisten im Bereich Systemgeschäft, Automatisierungstechnik und natürlich jetzt auch im Bereich der E-Mobilität, heißt, da geht es um die Statormontage, die Rotormontage, das Imprägnieren der Motoren und dann am Schluss auch die Assemblierung der Batteriezellen und so weiter, Modulmontage und das Packen von den Batterien.
Okay, Sie hatten es gesagt, zersparende Technologie und jetzt plötzlich ein 3D-Drucker. Warum?
Das haben sich vermutlich viele gefragt. Also die Ursache oder der Grund oder der Start lag im Jahr 2017. Ja, da war ja schon die ganze Zeit mit der Veränderung, mit dieser Marktveränderung in der Automobilbranche. Man hat dann schon gemerkt, der Verbrennungsmotor ist vielleicht doch nicht mehr der Antriebstechnik der Zukunft. Und natürlich, wir als Firma Grob sind ja jetzt sehr stark automobillastig, auch mit den ganzen Systemgeschäften. Und dann hat man 2017 sich frühzeitig Gedanken gemacht, in welche Richtung kann es denn weitergehen. Was könnten denn neue Technologien sein, die sozusagen hier ins Portfolio der Firma passen und die einen Mehrwert schaffen? Und da gab es eine kleine Abteilung, die hieß Neue Technologien, die haben so ganz frei aus in verschiedenen Bereichen mal recherchiert und Untersuchungen gemacht und unter anderem auch im Bereich der additiven Fertigung. Dann gab es eine Marktstudie und man kennt die Zahlen aus sämtlichen Reporten und aus Veröffentlichungen. Man hat ja da auch extrem hohe Wachstumsraten. Also es ist eine Branche, der man sehr viel oder eine sehr gute Zukunft vorhersagt. Und zudem hat man natürlich in der additiven Fertigung ja immer die Thematik, dass die Bauteile in den Bereichen, wo Funktionsflächen entstehen oder sollen oder auch später Funktionsflächen sind, dass die immer spannend nachbearbeitet werden müssen. Und genau hier ist der Synergieeffekt zu den Grobwerken. Die Idee war zu sagen, okay, wenn wir schon sparen können, dann könnten wir uns natürlich auch diese erste Technologie damit anschauen. Wir haben dann 2018 angefangen oder hatten die Möglichkeit, hier im Rahmen von einer Kooperation mit einem Partner hier uns das LMP-Verfahren anzuschauen und dann basierend auch darauf 2018 hier zu entwickeln. Und seitdem arbeiten wir hier an dieser Prozess- und Anlagentechnik und sind ganz stolz, dass wir jetzt im Jahr 2022 die erste Anlage, unsere GMP300, vorstellen dürfen.
Okay, warum 3D-Druck? Das habe ich jetzt verstanden, aber offen gesagt leuchtet mir nicht ein, warum Sie in diese Technologie einsteigen mit einem wirklich ziemlich unbekannten Verfahren, nämlich dem zitierten Liquid Metal Printing. Erklären Sie mal, warum setzen Sie auf dieses Pferd?
Ja, natürlich ist immer die Frage, will man der x-te Hersteller sein von einem Verfahren, das bereits schon am Markt etabliert ist und so eine Art immer der Follower sein in dieser Technologie? wäre vermutlich leichter gewesen als den Weg, den wir jetzt aktuell gewählt haben. Aber ob das dann sinnvoll ist, ist die andere Frage. Im Rahmen dieser Marktstudie, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir auch sehr viele Gespräche geführt mit Experten, mit Anwendern, die in dem Fall auch Kunden von uns sind in anderen Bereichen, und haben sie einfach gefragt, okay, additive Fertigung, inwieweit wird das bei Ihnen eingesetzt, wie wird das genutzt und was fehlt denn eigentlich jetzt noch, dass Sie sagen, jawohl, das ist eine Technologie, die kann hier wirtschaftlich eingesetzt werden, industriell und in die große breite Masse getragen werden. Und interessanterweise waren das zuerst gesagt mal Firmen, die hauptsächlich auf das Pulverbettverfahren mit Laserstrahlquellen gesetzt haben. Also da merkt man schon, das ist eigentlich schon das weitest verbreitetste Verfahren. Ja. Und ganz interessant war die Gründe die Punkte, die Aspekte, die genannt wurden in unserem Fall. Das waren immer das Thema mit dem Ausgangsmaterial. Die Kosten für das Pulvermaterial sind zu teuer. Der ganze Aufwand für das Pulverhandling, heißt das Befüllen der Anlage, das Entpulvern des Bauteils, das Sieben des Pulvers, das Lagern des Pulvers, das sind Aufwände für die Firmen, die sage ich mal, nicht so förderlich sind für den Preis und für die Kosten für das Bauteil. Und weitere Aspekte wurden dann genannt, diese geringen Aufbauraten, die viele Anlagen haben, in Kombination mit dieser dementsprechenden hohen Prozesszeit und den Aufwand für das Postprocessing. Heißt, das Bauteil muss ja danach noch spannungsarm geglüht werden, es muss von der Bauplatte getrennt werden, also das Pulverbettverfahren, wie man es halt so kennt. Interessant war auch immer, es wurde dann immer der Aspekt genannt, ja, die Oberflächen sind ganz gut und die Funktionalität und die Eigenschaften, wo man dann auch wir sagen, okay, die Oberflächen sind gut, man fährt natürlich auf sehr kleine Schichthöhen, aber wenn ich die Flächen sowieso im Anschluss wieder nacharbeiten muss über einen spannenden Prozess, dann habe ich natürlich diesen Vorteil sehr schnell wieder relativiert. Mhm. Am anderen Ende haben wir so ein bisschen auch ein paar Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, sie sind im Bereich DED-Auftragsverfahren unterwegs, das ist so ein bisschen das Gegensatz dazu, das heißt, hier hat man hohe Baurahmen, aber auch hier das Thema Bauteilkomplexität und Genauigkeit, da wo die Pulverbettprozesse punkten, ist natürlich da nicht gegeben. Und wir haben uns die LMP-Technik, haben uns damals angeschaut, dann 2018, und haben dann eigentlich eine sehr schöne Technologie gesehen, um genau diese Restriktionen, die uns genannt wurden, zu begegnen mit einer Technologie, die aktuell so noch nicht auf dem Markt ist. Und mit der es dann schlussendlich auch möglich sein wird, wirtschaftlich Bauteile zu fertigen, die dann endkonturnah sind und die wir dann im Anschluss mit einer spannenden Technologie wieder nachbearbeiten können. Das heißt, auch hier dieses Alleinstellungsmerkmal, der war uns dann schon wichtig.
Okay, damit kommen wir zur Technologie. Erklären Sie sie doch mal. Erklären Sie mal ganz konkret den Aufbau der Maschine, die Kinematik. Wie funktioniert es?
Ja, die Technologie können Sie sich vorstellen wie einen Office-Drucker, ja, damals die Bubblejet-Tintenstrahldrucker. Das heißt, auch wir nutzen eine Düse und erzeugen also nicht einen flüssigen Tintentropfen, sondern einen flüssigen Aluminiumtropfen. Der wird dann über einen XY-Kreuztisch, der also ein Arbeitstisch, der in XY bewegt wird, mit Hilfe eines Kugelspindelantriebs, werden sozusagen zweidimensionale Strukturen erzeugt und durch das Anheben des Druckkopfs in der Z-Achse zeigen wir uns so die dritte Dimension und können somit dreidimensionale Bauteile aufbauen. Wir haben uns am Anfang auch überlegt, ob wir den Druckkopf nicht in XY-Richtung bewegen können. Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage, die naheliegende Frage. Ja. Wir haben uns das auch überlegt. Der Punkt ist, die Tropfenerzeugung an sich ist ein Prozess, der wenig Einflüsse von außen erfahren darf. Und das heißt, diese Schmelze, wenn sie dann sozusagen sich sehr stark bewegen würde durch die XY-Bewegungen, würde die uns die Tropfenerzeugung einfach beeinflussen. Okay. Der Druckkopf an sich ist bei uns jetzt vollständig eingehaust und wird dann von oben in die Baukammer eingefahren. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Baukammer, die inertisiert ist. Der aktuelle Bauraum, der ist bei der GMP 300, deswegen auch der Name 300 × 300 × 300 mm. Zusätzlich zu der Inertisierung des Bauraums haben wir auch die Möglichkeit oder nutzen wir ein sogenanntes Schutzgas. Das heißt, der Tropfen an sich wird noch mit einem extra aufgereinigten Schutzgas geführt und wird so vor Oxidation geschützt. Die Anlage an sich, ja, kann man sich gerne auch bei uns in Mindelheim mal anschauen. Die ist durchaus massiv geraten. Muss man schon sagen. Aber auch das ist auch notwendig, weil wir einfach im Gegensatz zu den anderen Verfahren komplett den Kreuztisch, also mit der XY-Bauplatte, mit den Bauplattenheizungen, mit der Isolation, mit dem Bauteil selber bei hohen Frequenzen natürlich auch sehr dynamisch bewegen müssen. Und da ist dann natürlich schon einiges an Masse, die da bewegt wird und deswegen auch die massive Bauart, um sozusagen Schwingungen dann zu vermeiden, die sich dann schlussendlich wieder auf den Druckkopf ausüben würden.
Okay, Sie haben es gesagt, Sie haben kein Pulverhandling. In welcher Form führen Sie das Material, das Aluminium, denn zu?
Also genau, unser Material wird in Drahtform zugeführt. Das heißt, wir nutzen hier Standard-Drahtrollen, aktuell Schweißdrähte mit einem Durchmesser von 1,6 mm. Die Rollen, das können 200 oder 300 mm Rollen sein, je nachdem, beides rüstbar. Die Rollen werden bei uns in der Anlage hinten durch eine extra Tür gerüstet und dann mit Hilfe eines Drahtfördersystems direkt in den Druckkopf befördert, wo dann der Tiegel ist, der dann aufgeheizt ist und das Schmelzbad erzeugt. Von den Drahtdrähten selber arbeiten wir jetzt primär mit Aluminium-Silizium-Legierungen. Wir schauen uns auch Aluminium-Kupfer-Legierungen an oder auch das Thema Rhein-Aluminium ist hochspannend für uns. Und wir arbeiten aktuell mit unserem Entwicklerteam auch hier verstärkt an Aluminium- und Magnesiumhaltigen Legierungen.
Okay, Sie haben gesagt, der Draht wird dem Druckkopf bzw. dem Schmelztiegel zugeführt. Wie wird denn der Schmelztiegel auf Temperatur gebracht?
Der Schmelztiegel, der wird auf unserer Anlage, der GMP300, mit widerstandsbeheizt bis zu einer Temperatur von ungefähr 800 Grad Celsius. Und genau das reicht dann aus, um den Draht aufzuschmelzen und ein Schmelzbad zu erzeugen. Wir haben früher auch mit anderen Materialien gearbeitet, hatten da auch einen induktiven Heizer, der war von der Leistung natürlich deutlich höher und es ging auch schneller. Der Punkt war nur, warum wir uns davon verabschiedet haben, ist, dass wir einfach sämtliche flüssigen Medien in dem Druckkopfbereich einfach fernhalten wollten und natürlich auch der Kostenfaktor. Also eine Widerstandsheizung ist dann deutlich kostengeringer als eine induktive Heizung.
Okay, das Schmelzen des Drahtes, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein kontinuierlicher Prozess? Wird also immer wieder Draht nachgeführt und sukzessive aufgeschmolzen oder wird einmal der Schmelztiegel vollgemacht und dann leer gedruckt?
Das ist sowohl als auch. Also wir haben einmal eine Initialbefüllung, eine Inbetriebnahme des Druckkopfes, wo einmal ein Schmelzstand oder ein Stand einer Schmelze erreicht wird, mit dem Ziel, hier die Düse vollständig mit Aluminium zu benetzen, sodass an der Düsenunterkante der Meniskus der Flüssigkeit besteht. Und in diesem Zustand, das wird, wie gesagt, aus einer Initialbefüllung heraus erzeugt. Während des eigentlichen Druckprozesses an sich nutzen wir einen optischen Sensor, um den Tügelfüllstand zu messen und schlussendlich auch zu regeln. Das heißt, der greift dann ein und regelt kontinuierlich den Drahtvorschub. Und somit können wir einfach immer sicherstellen, dass während des Prozesses der Füllstand im Tiegel gleich bleibt.
Okay. Wie steuern Sie denn die Ausbringung des flüssigen Metalls, also die Düsenunterkante, die Sie gerade angesprochen haben? Was ist da für ein Aktuator? Wie wird der angesteuert?
Also die Aktuierung erfolgt über ein piezoelektrisches Element. Das heißt, der Piezo durch die Dehnung beschleunigt er einen Kolben. Der Kolben taucht in die Schmelze ein und wird unten eng geführt überhalb der Düse. Und durch diesen kleinen Impuls, sozusagen, den er durch dieses piezoelektrische Element erhält, erzeugen wir einen Druckimpuls in der Schmelze, was dann schlussendlich zum Ausstoß von einem Tropfen führt.
Wie groß ist dann so ein Tropfen?
Die Tropfengröße, die ist auch das sehr Schöne an diesem Prozess, die können wir sehr stark variieren. Also wir arbeiten ja aktuell mit einer Düse, mit einem Bohrlochdurchmesser von 500 Mikrometer. Und je nachdem, wie stark wir den Aktor beschleunigen und mit welcher Amplitude ihm wir geben, kann der Tropfen zwischen 450 und 700 Mikrometer variieren. Das können wir eigentlich sehr gut und sehr fein einstellen. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme nicht eine Düse mit einem Bohrlochdurchmesser von 500 Mikrometer, sondern 300 Mikrometer, mit denen haben wir auch schon mal gearbeitet. Dann ist es möglich, das ganze Fenster nach unten zu vergrößern. Das heißt, der kleinste Tropfen, den wir hier erzeugen konnten, der war 280 Mikrometer im Durchmesser. Und das, was nach unten geht, geht nach oben auch. Das heißt, wir haben auch mal mit einem 8 Bohrlochdurchmesser gearbeitet. da ist es dann möglich, einen Tropfen zu erzeugen, der einen Millimeter Durchmesser hat. Das heißt, die Bandbreite, die ist hier sehr groß und kann je nach Anforderung, was der Kunde an sein Bauteil hat, kann dann auch variiert werden. Das heißt, wenn er sagt, das Bauteil an sich, das sollte eigentlich nur endkonturnah sein und mir geht es eher darum, mir ist es wichtig, dass ich das Bauteil schnell in den Händen halte, dann gehe ich eher mit einem großen Tropfen ins Rennen. Weil ich dann vielleicht die Oberfläche, die Strukturen auch nicht so wichtig sind. Wenn ich dann aber sage, ich möchte eher ein viel kleineres Bauteil haben, da geht es auch um dünne Wände etc., dann ist es natürlich eher sinnvoll, auf den kleinen Tropfen zu gehen, was natürlich auch dann wieder die Bauzeit beeinflussen, dann deutlich höher ist. Aber genau für den Fall, um diese Möglichkeiten zu bieten, auch unseren Kunden, haben wir in der Anlage sogar einen Werkzeugwechsler vorgesehen. Das heißt, da sind 6 Tiegel vorrätig, da können dann auch die Tiegel unterschiedliche Düsendurchmesser beinhalten und die können dann während des Prozesses heiß eingetauscht werden.
Okay, und wie viele Tropfen pro Sekunde können Sie mit dem piezoelektrischen Element ausbringen?
Also wir arbeiten aktuell bis zu einer maximalen Tropfenfrequenz von ungefähr 500 Hertz, das heißt 500 Tropfen in der Sekunde. Wir haben aber auch schon mal 700 Hertz und 8 und 1000 Hertz erzeugt, Tropfen erzeugt mit der Frequenz. Heißt, da ist schon durchaus Luft nach oben. Der Punkt ist nur, viel Frequenz ist nicht immer gut, weil gerade bei kleinen Radien oder wenn ich scharfe Kanten habe, bei einem großen Durchmesser von dem Tropfen, dann schafft es die Anlageachse eigentlich gar nicht mehr, den Radius abzubilden sauber, sondern er wird dann zu langsam, er reduziert die Geschwindigkeit und die Achsen stoßen hier an die Grenzen. Von daher, auch für die Prozesszeit, wenn man die Prozesszeit berechnet, ist eine hohe Frequenz nicht wirklich immer förderlich, weil wir haben ja gewisse Abbremsvorgänge der Achsen, wir haben Umkehrpunkte in der Achsen und je höher die Frequenz ist, umso mehr muss die Achse beschleunigen oder abbremsen dann in dem Fall und muss wieder in die andere Richtung beschleunigen. Das heißt, die Übergangszeiten, die Prozessnebenzeiten erhöhen sich sehr stark. Das heißt, man würde mal denken, naja, 500 Hertz, keine Ahnung, 2 Stunden, 1000 Hertz ist dann noch 1 Stunde. So ist es leider nicht. Das sind dann vielleicht noch 10 Minuten, die man dann schlussendlich spart. Viel wichtiger ist es dann eher zu sagen, ich fahre mit kleiner Frequenz, bekomme dann auch eine bessere Qualität von der Kontur her, aber nehme dafür einen größeren Tropfen. Dann kriege ich deutlich höhere Auftragsraten hin.
Wie hoch sind diese Aufbauraten?
Ja, wie gesagt, es ist immer tropfenabhängig. Genau, also Tropfen- und Frequenzabhängig, von daher muss man immer schauen, wie man das dann vergleichen kann und ich sage mal das Beste, also man muss es eigentlich ja immer rechnerisch mal sehen oder der rechnerische Wert, den wir dann erreichen können, weil das ist die eigentliche reale Aufbaurate, die ist natürlich immer abhängig von dem Bauteil, das ich habe, also wie viele Leerfahrten muss ich eigentlich machen bei dem Bauteil und auch der Anzahl der Überwachungsschritte, die wir in der Anlage haben, also wie oft überwache ich den Tropfen oder die Bauteilhöhe. Und deswegen macht es eigentlich da nur Sinn, eine Vergleichbarkeit auch zu haben, immer diesen rechnerischen Wert zu nehmen. Und wenn wir jetzt mal diesen 500 Mikrometer Tropfen nehmen, diesen 500 Hertz bei 700 Mikrometer Tropfen, Entschuldigung, dann landen wir ungefähr bei einer Aufbaurate von rechnerisch 320 Kubikzentimeter die Stunde. Wenn man jetzt, das ist das Schöne, wenn man jetzt mal die 500 Hertz nimmt und die 800 Mikrometer Tropfen nimmt, dann bin ich schon bei 482 Kubikzentimeter die Stunde. Also da merkt man dann, dass einfach ein wahnsinniger Sprung drin ist, nur weil der Tropfen 100 Mikrometer dann größer ist.
Mhm. Trauen sich da einen Vergleich zu? Wo stehen diese Aufbauraten im Vergleich zum Pulverbettverfahren oder im Vergleich zur Direct Energy Deposition, DED? Sie hatten es angesprochen.
Ja, ist wie gesagt sehr schwierig. Erstens, man kriegt sehr schwer reale Daten von den Herstellern. Wie schon gesagt, das ist natürlich im Abhängen, welches Bauteil erzeuge ich. Sogar bei den Strahlquellen oder bei diesen Strahlverfahren ist es ja noch viel relevanter, welches Material verarbeite ich überhaupt. Und da merkt man natürlich bei Aluminiumverarbeitung, wenn es verarbeitbar ist, hat man immer die Problematik, dass ein Großteil der Energie einfach durch Reflexion abhanden kommt, ja, oder einfach nicht im Bauteil landet. Das heißt, die müssen eigentlich sehr langsame Geschwindigkeiten fahren. Das ist immer die Frage. Klar, es gibt Werte, ja, wenn ich so eine klassische Laserstrahlanlage mit zum Beispiel 4 Laser nehme, die geben ja als maximale Aufbaurate so ungefähr 130 Kubikzentimeter die Stunde an. Ob das jetzt für Aluminium ist oder nicht, schwer zu sagen. Bei DED zum Beispiel wird ja oft in Kilogramm pro Stunde gearbeitet oder Werte angegeben und da sind wir eher so bei 500 bis 600 Kubikzentimeter die Stunde.
Mhm. Mal angenommen, wir haben jetzt eine sehr feine Düse, sehr kleine Tropfen. was ist dann die feinste Auflösung? Was sind die feinsten Elemente, Strukturen, die Sie herstellen können?
Also wenn wir von der Schichthöhe ausgehen oder wenn wir die Schichthöhe nehmen, dann ist es aktuell so, dass wir bei einem Tropfendurchmesser ungefähr 65% oder dass die Schichthöhe ungefähr 65% des Tropfendurchmessers beträgt. Das heißt, ja, ich habe so eine 500 Mikrometer Düse, das habe ich im Kopf, das heißt, es sind 327 Mikrometer an Schichthöhe. Mhm. Da sind wir natürlich deutlich über den Schichthöhen, die man so aus dem klassischen Pulverbettverfahren kennt. Wir sind aber auch deutlich geringer als den Verfahren wie DED etc. Das heißt, wir werden uns da irgendwo, sind irgendwo in dem Mittelfeldbereich. Natürlich, wenn ich jetzt 280 Mikrometer Tropfen nehme, dann ist alles kleiner und alles feiner. Auch von den Strukturen, die erzeugt werden können, dann sind wir eher so beim halben Millimeter Wandstärke, die wir dann erzeugen und drucken können.
Wie sieht die Oberfläche des fertigen Bauteils dann aus?
Auch hier wieder tropfenabhängig, ganz klar. Das heißt, also es hat verschiedene Einflussfaktoren. Einerseits den Tropfendurchmesser, wie schon gesagt. Das heißt, 700 Mikrometer Tropfen hat natürlich viel höhere Schichthöhen und deswegen auch sieht man auch viel besser den Treppenstufeneffekt. Und die Oberfläche wirkt natürlich deutlich rauer. Wenn ich diesen kleinen Tropfendurchmesser nehme, dann kriege ich natürlich eine sehr, sehr feine Oberfläche, die, die auch ja, mit der einfach nicht mehr fühlbar ist. Es gibt auch noch einen zweiten Effekt bei unserem Verfahren und das ist das ganze Thema des Temperaturniveaus. Heißt, ich kann durch die Steuerung der zum Beispiel der Bauplattentemperatur und der Frequenz kann ich sehr gut regeln und steuern, wie die Oberfläche des Bauteils wird. Heißt, etwas kühlere Bauplatte mit einer geringeren Frequenz, dann schaffe ich es, dass die Tropfen nebeneinander liegen, sich nicht aber verbinden und vereinen. Das heißt, die Oberfläche, man sieht diese Tropfen auch noch dann in dieser Oberfläche und es gibt auch so eine leicht matte, angeraute Oberfläche. Mhm. Wenn ich dann aber sage, ich möchte jetzt eher in die andere Richtung gehen, dann fahre ich eher eine heißere Bauplatte, höhere Frequenzen und dann schaffe ich es, dass sich diese einzelnen Tropfen auch zu ja, sogenannte flüssige Bahnen verbinden. Und dann habe ich natürlich diese flüssigen Bahnen, die verlaufen dann auch mit den unterliegenden Bahnen und dann kriege ich natürlich eine glattere Oberfläche und eine bessere Oberfläche.
Okay, Sie bringen Tropfen aus, wie Sie jetzt erläutert haben. Da stellt sich mir die Frage, Überhänge sind dann ja wahrscheinlich nicht möglich, oder doch?
Überhänge sind möglich. Da sind wir aktuell limitiert auf einem Winkel zur Vertikalen, sage ich mal, von 35 Grad, also noch nicht ganz da, wo jetzt auch so Pulverbettverfahren sind. Wir arbeiten gerade dran, hier größere Überhänge ohne Support zu erreichen. So bis 45 Grad ist unsere Vorstellung, das können wir erreichen. Aber wie gesagt, das sind wir aktuell noch in der Entwicklung. Das ist noch nicht so prozesssicher, dass wir sagen, das funktioniert immer.
Support, sprich Stützstrukturen, fertigen Sie auch, bringen Sie auch ein ins Bauteil und entfernen Sie anschließend natürlich wieder.
Genau, auch wir brauchen Support. Wir haben leider kein Pulverbett, das uns da unterstützt. Wir haben auch noch keinen Drehkipptisch, um das irgendwie zu erreichen. Das heißt, wir müssen auch natürlich hier alle Bereiche, die über diesen 35 Grad sind, supporten. Wir nutzen hier sogenannten Tower Support. Das heißt, wir legen Einzeltropfen aufeinander ab und bauen so kleine Türmchen auf. Hat natürlich den großen Vorteil, dass wir den immer sehr schön trennen können, dass die Arbeit dann ein bisschen geringer ist für die Nachbearbeitung.
Mhm. Warum kein Drehkipptisch? Das Know-how haben Sie doch im Haus.
Ja, das Know-how hätten wir sicherlich im Haus. Wir haben das auch diskutiert. Natürlich, bevor wir die GMP 300 konstruiert und entwickelt haben, haben wir uns gesagt, naja, können wir auch auf einen Fünfachs-Tisch gehen. Der Punkt ist nur, es gibt noch eine Vielzahl an Fragestellungen hinsichtlich der Programmierung und der Bahnplanung, die so noch nicht gelöst sind und wo es auch noch keine Lösung gibt und was deutlich komplexer ist, als jetzt in einem normalen klassischen Dreiachssystem zu gehen. Und wir haben uns jetzt für die erste Anlage wollten wir jetzt einfach nicht das Risiko eingehen, vor allem weil wir jetzt gerade in der frühen Phase dieser Markteinführung sind, zuerst mal diese Technologie zu zeigen. Wahnsinn, wollten wir jetzt nicht diesen hohen Aufwand betreiben und zu sagen, wir machen jetzt gleich die Fünfachs-Maschine da hier draus. Ja, es wäre natürlich zielführend und wäre auch hilfreich, da könnte man einiges an Support einsparen, aber das wird noch ein bisschen dauern auf alle Fälle, wenn es überhaupt möglich ist, technisch gesehen.
Sie bringen ja, haben Sie jetzt erläutert, sehr schnell viele Tropfen aus. Wie verhindern Sie, dass bereits verfestigte Strukturen, vorher ausgebrachte Tropfen also, dass die, wenn ein neuer Tropfen draufkommt, erneut aufgeschmolzen werden? und damit das Bauteil ja in sich zusammenfällt.
Ja, wir wollen es gar nicht verhindern, wir müssen es sogar erreichen, weil wir ja im Endeffekt ein dichtes Bauteil erreichen wollen. Das heißt, der Tropfen muss sich ja stoffschlüssig mit den unteren Schichten irgendwie verbinden, ja, und um diese 99%ige Bauteildichte zu erreichen. Ziel ist es halt für uns, ja, wie wird der Prozess geführt? Also wie warm ist sozusagen das Bauteil an sich und wie hoch heizen wir diese Bauplatte? Und je nachdem können wir ganz gut steuern und regeln, und das ist auch die hohe Kunst und die Aufgabe unsererseits, festzulegen, ab wann hält der Tropfen und ab wann ist das System so überhitzt, dass der Tropfen einfach nur noch wegfließt und das Bauteil in sich wegfließt.
Genau.
Diese Grenze zu erreichen, das braucht viel Erfahrung. Ja.
Wie wird der Bauprozess überwacht? Sind da Kameras installiert beispielsweise?
Ja, wir haben einiges an Überwachungstechnik in unserer Anlage drin. Wir messen, also wir können an zwei verschiedenen Positionen sogar in der Anlage die Tropfen überwachen. Das ist einmal oben in der Tiegelwechseleinheit. Das heißt, wir nutzen diese Position, um die Inbetriebnahme durchzuführen. Das heißt, sicherzustellen, dass ein Tropfen mit einer gewissen Durchmessung, einer gewissen Geschwindigkeit auch stabil erzeugt wird. Und sobald der Tropfen steht, sagen wir, können wir den Druckkopf ja in die Baukammer unten einfahren und haben unten das gleiche Überwachungssystem nochmal drin, um während des Prozesses zu kontrollieren, hat sich der Tropfendurchmesser geändert oder hat sich die Geschwindigkeit geändert. Das heißt, ich muss nicht immer nach oben fahren, sondern ich kann das auch während des Prozesses, laufenden Prozesses machen, kann eigentlich in einer Schicht oder nach einer Schicht unterbrechen, kann den Tropfen nachmessen. Wir arbeiten auch aktuell an einer Regelung. Das heißt, diese Tropfen sollten bei einer Abweichung, soll das System automatisch erkennen, dass hier eine Abweichung zum Durchmesser besteht und greift automatisch in die Regelparameter ein und versucht so wieder den Ist-Durchmesser zu erreichen, um dann gleich wieder automatisiert den Prozess weiterfahren zu können. Wir haben dann noch eine Düsenüberwachungskamera bei uns installiert. Das heißt, an der oberen Position, also da, wo der Wechsler ist, können wir den Zustand der Düse von unten mit einer Kamera betrachten. Das heißt, sind da Partikelanhaftungen, sehen wir irgendwelche Verschleiß oder Sonstiges. Wenn das der Fall ist, wenn wir zum Beispiel merken, dass der Tropfen viel zu klein geworden ist, dann deutet es meistens an irgendwelche Anhaftungen hin. Dann können wir halt durch diesen Werkzeugwechselsystem, das wir vorgesehen haben, einfach einen neuen Tiegel wieder einsetzen und dann weiterarbeiten. Okay. Und zuletzt, einen Sensor haben wir noch, also einen, der erwähnenswert ist. Und zwar haben wir noch einen Sensor zur Überwachung der Bauteilhöhe integriert in der Anlage. Das heißt, nach x Schichten, das kann sich der Bediener aussuchen, wird die Ist-Höhe aufgenommen, wird mit der Soll-Höhe verglichen und auch hier haben wir mittlerweile eine Regelung implementiert. Das heißt, die Parameter, die Prozessparameter werden entsprechend angepasst, so dass in den nächsten Schichten der gemessene Fehler, wenn vorhanden, dann wieder ausgeglichen wird. Wie gesagt, es sind natürlich noch viele Sensoren drin, die man halt aus dem klassischen Maschinenbau kennt, Temperatur, Druck etc., auf die, glaube ich, muss ich nicht alle eingehen.
Ja. Okay, so viel zur Technik. Lassen Sie uns auch über den Markt reden. An wen wollen Sie den Drucker verkaufen? Was sind die Zielbranchen? Welche Einsatzzwecke schweben Ihnen vor?
Ja, so eine richtige Branche haben wir gar nicht im Blick, weil ich eigentlich mich ein bisschen davon löse zu sagen, wir müssen in Branchen denken. Für mich ist es eher wichtig, in Applikationen und Anwendungen zu denken, bei dem dieses Verfahren einfach einen Mehrwert schaffen kann. Von daher, das ist natürlich auch bei uns in der Firma, weil wir halt sehr automobillastig sind, immer einfach eine Herausforderung, jetzt auch auf andere Branchen oder auf andere Technologien zuzugehen und auf andere Bereiche zuzugehen. Aber grundsätzlich denken wir klar, weil wir halt auch in einer frühen Phase sind, an Einsatzzwecke wie im Prototypenbau, kleine und mittlere Serienbauteile und dort halt, wie man es halt klassisch aus dem additiven Fertigen kennt, also für thermische Funktionen. Wir denken auch an elektrische Funktionen, weil wir halt auch mit Aluminium 99.5 arbeiten können. Das heißt, hier leitende Komponenten, irgendwelche Elemente aus dem Elektromotor wären hier spannend, aber auch dann Anwendungen im Bereich Greif, Spanntechnik etc., ja, was für uns dann in Frage kommt.
Die Luft- und Raumfahrtbranche, ist das für Sie ein Thema?
Aktuell würde ich sagen, eher nicht, weil die Materialanforderungen noch zu hoch sind. Das heißt, ich habe vorhin auch schon gesagt, wir arbeiten aktuell noch an Aluminium-Magnesium-Legierungen, die sind noch nicht so prozesssicher, wie wir das gerne hätten. Und die sind ja hauptsächlich spannend für die Luftfahrtindustrie. Wenn es aber um Anwendungen gibt, gerade in einer frühen Phase, wo auf der Prototypen aufgebaut werden und wo man lange warten muss für Beispiel irgendwelche Halterelemente, Spritzgussbauteile oder sonstiges, da wäre es natürlich dann schon vorstellbar, in so einer frühen Phase einfach eine Lösung zu bieten, zu sagen, ihr bekommt sehr schnell innerhalb von 2-3 Stunden hier diese Komponente und könnt das dann in euren Prototypen damit einbauen. Ne?
Okay. Streng genommen ist Ihr additiver Fertigungsprozess ja ein Gießprozess, kann man glaube ich so sagen. Hat das für Sie irgendwelche Vorteile, Stichwort Zertifizierung?
Ja, also Sie haben recht. Das erwähnen wir auch immer. Wir haben nicht diesen klassischen Schweißprozess, sondern einen Mikrogießprozess, muss man eigentlich schon sagen. Aber man muss auch sagen, dass sich das Gefüge, was wir erzeugen und die Eigenschaften von den Bauteilen, dass sich die schon unterscheiden von den Eigenschaften von Bauteilen, die aus dem klassischen Gießen kommen. Wir bringen ja immer diese Einzeltropfen auf. Das verhält sich einfach dann ganz anders und von daher befürchte ich und bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da nicht an diese Zertifizierung legen können, sondern einfach den gleichen Prozess durchmachen müssen,
wie alle anderen auch. Okay, und dieser Mikrogießprozess, hat der sonst noch materialtechnische Vorteile?
Ja, der hat sogar sehr positive Vorteile. Wir haben ja diese Bauplattenheizung. Wie vorhin erwähnt, müssen wir ja das ganze Bauteil auf eine sehr hohe Temperatur hochheizen, sodass dieser kleine Tropfen, der wenig Eigenenergie hat, dort auch sich verbindet und haften bleibt. Das heißt aber auch für uns, dass wir dieses kontinuierliche Durchglühen von diesem Bauteil, dass wir die Erstarrung, also aus metallurgischer Sicht, dass die halt sehr, sehr langsam stattfindet. Was uns dahingehend vorteilhaft ist, dass wir dadurch auch ein sehr homogenes Gefüge uns erzeugen, eigentlich keine thermischen Verzüge sehen in dem Prozess, wie es zum Beispiel aus dem klassischen Pulverbett oder DED-Verfahren bekannt ist, ja, wo das Erstarren durch dieses Schweißen ja sehr schnell stattfindet und durch einen Nachbearbeitungsprozess, durch das Spannungsarmglühen wieder ausgelöst wird. Sowas brauchen wir aktuell nicht. Und wir kriegen auch sehr gute Materialkernwerte, was so die Dehn- und Bruch, also die Dehngrenzen und die Bruchdehnung angeht. Da sind wir teilweise sogar über den Werten des Ausgangsmaterials, das wir verwenden.
Okay, ich höre, Sie sind natürlich einigermaßen begeistert von dem Verfahren. Wie schätzen Sie es ein? Wird das Flüssigmetalldrucken, wird das irgendwann mal so bedeutend sein wie das aktuell weit verbreitetste Verfahren, nämlich das Pulverbett?
Ja, das wird sich zeigen. Also ich würde mal sagen, als einer von zwei Anlagenherstellern in dieser Technologie hoffen wir das natürlich. Wir glauben einfach an die Technologie und wir sehen die immensen Vorteile, die dieses Verfahren bietet, was das Thema Wirtschaftlichkeit und Sicherheit angeht. Ja, aber genauso wie alle anderen IT-Verfahren müssen wir auch hier den Markt erschließen. Jetzt erstmal. Wir müssen das Verfahren bekannt machen und wir müssen die Einsatzbereiche dann auch identifizieren. Und das Interessante ist, wir sind ja ungefähr... Ja, von den Fragestellungen her, aus technologischer Sicht sind wir da, wo das Pulverbett ungefähr vor 10 Jahren war, also von der Einführung her und von dem Stand. Das heißt, es ist in der aktuellen Situation noch überhaupt nicht vorstellbar oder einschätzbar, wohin sich diese Technologie des Liquid Metal Printing überhaupt entwickeln wird. Ja? Wo das Ende dieser Technologie ist. Das hat sich im Pulverbett ja auch gezeigt, erst durch die Verbreitung, durch Forschungseinrichtungen, Forschungspartner, aber auch dann durch die Early Adapters, wie es so schön heißt, ja? Also die Firmen, die sich auch wirklich dann an diese neuen Technologien rantrauen. Erst dann kamen ja auch die Anforderungen aus der Industrie, was muss besser werden, woran muss man arbeiten, und so hat sich hier die ganze Technologie dann weiterentwickelt. Das heißt, ja, es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, wo das Pulverbett ist, aber wir glauben fest daran und wir sehen die Anwendungsfelder und denken, dass wir da was haben, eine gute Technologie aufweisen können.
Okay, Sie haben es selbst gesagt, es gibt aktuell mit Ihnen weltweit 2 Hersteller solcher Liquid Metal Printing Systeme. Das ist neben Ihnen, glaube ich, Vader Systems, die sind übernommen worden von Xerox. Warum ist das so? Warum gibt es nur 2 Hersteller?
Genau, also es gibt 2 mit, also Firma Grob plus die Xerox, die Sie schon angesprochen haben. Warum? Ja, gute Frage. schwer zu sagen. Ich meine, wenn man sich mal das anschaut, man forscht schon länger an der Technologie der Tropfenerzeugung. Da gibt es ja Patente, die mittlerweile schon ausgelaufen sind. Aber man hat es nie geschafft, den Sprung aus der Forschung in die Industrie, um dann wirklich auch mal Bauteile zu erzeugen, um was aufzeigen zu können. Vader hat das versucht, also die damaligen Vader mit ihrem Startup-Unternehmen. Man hat aber lange Zeit dann auch nichts mehr gehört von denen. Das heißt, wir haben das eben regelmäßig verfolgt. Und erst durch den Aufkauf von Xerox wurde wieder sehr viel Kapazität und Manpower da reingesteckt. Wodurch jetzt auch eine erste Anlage dann gezeigt wurde. Ja. Bei uns, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an der Komplexität, vielleicht weil es einfach wenig Erfahrung und Know-how gibt in dem Bereich, wo man sich darauf stützen kann, gerade was so das Thema Tropfenablage angeht, da braucht man viel Know-how, das man sich aufbauen muss. Und wie gesagt, es gibt nicht den Erfahrungsschatz, den es jetzt im Pulverbett zum Beispiel gibt.
Hat das vielleicht auch mit dem Preis zu tun oder anders gefragt, was kostet so eine Anlage?
Das müssen Sie mit dem Vertrieb sprechen. Und hängt natürlich darauf an, wie gut Sie verhandeln. Also ich kann nur sagen, unser Listenpreis bei unserer Anlage ist aktuell 450.000 Euro. Ich denke, das ist für so eine neue Technologie ist es ein fairer Preis. Wir haben auch das eigene Software-Tool, mit dem die Daten, die G-Code-Daten erzeugt werden können. Das gibt es auch dazu. Man kann aber auch jetzt über Schnittstellen zu bekannten Softwarelösungen kann man auch unsere Anlage dann später mehr auswählen und dann sich dann den Code erzeugen lassen. Ansonsten ja, gibt es natürlich wie jede Anlage auch, es gibt natürlich gewisse Wartungsintervalle etc. Da unterscheiden wir jetzt aber nicht sehr stark von den klassischen Bearbeitungsmaschinen, was die Kosten angeht. Ein Vorteil vielleicht noch bei uns, bei der Firma Grob ist, wir sind ja weltweit vertreten, das heißt, es gibt auch weltweiten Service, das heißt, da gibt es auch viele Leute, Menschen, die da helfen können und sind wir ganz breit aufgestellt.
Okay. Muss man, um die Maschine zu bedienen, so wie Sie, ein promovierter Ingenieur sein oder kann das auch Lieschen Müller?
Ja, ich hoffe nicht, dass man nur die promovierten Ingenieure da hinsetzen kann. Also grundsätzlich ist die Anlage so ausgelegt, dass eine eingewiesene Person es in der Lage ist, die Software und die Anlage zu bedienen. Wir haben jetzt auch einen neuen Kollegen bekommen, der ist hier bei uns ein ausgebildeter Facharbeiter gewesen. Der hat jetzt ungefähr 1 bis 2 Wochen benötigt, um jetzt auf dem Stand zu sein, der kann die Anlage selbstständig bedienen. Man muss auch dazu sagen, natürlich als Anlagenbauer, wir sind auch angehalten, softwareseitig alles so weit abzusichern, dass eigentlich keine größeren Schäden entstehen können, falls mal doch der falsche Knopf gedrückt wird. Also es ist jetzt kein Totalschaden, der da entstehen kann. Okay. Genau, aber wie bei anderen Prozessen auch in der additiven Fertigung, wenn man jetzt, sag ich mal, das volle Potenzial dieser Technologie nutzen möchte, dann braucht man natürlich schon ein gewisses Erfahrungslevel des Anwenders. Also er muss sich dann schon den Prozess anschauen, er muss sich einfach auch das Thema Bauteilgestaltung einverleiben, er muss sich damit beschäftigen mit der Technologie, um dann wirklich auch die Möglichkeiten dann nutzen zu können, vollständig.
Verstehe. Damit kommen wir schon zur Abschlussfrage. Da bitte ich Sie einfach, gucken Sie einmal in die Glaskugel, gucken Sie mal in die Zukunft. Frage ist die Technik vollautomatisierbar? Kann es also irgendwann so sein, dass wir die Drahtrollen, die Ihre Maschine verarbeitet, vorne in die Fabrik reinrollen und hinten rollen wir die fertigen Bauteile raus? Ist das denkbar?
Ja, ich sage mal, warum so bescheiden? Nicht die Rolle kommt in die Fabrik, sondern der Tanker mit dem flüssigen Aluminium und das wird direkt an die Anlagen angeschlossen und dort verarbeitet. Das wären noch ein paar Schritte weiter. Also Spaß beiseite, ja. Also ja, es ist die zunehmende Automatisierung, das ist sicherlich ein langfristiges Ziel. Und vor allem wir bei der Firma Grob haben da natürlich auch viel Erfahrung, was das Thema Vernetzung, Automatisierung angeht. Ja, alles aus dem Systemgeschäft, wo wir ja schon drin sind. Von daher ist es eigentlich nur der logische nächste Schritt zu sagen, wir brauchen jetzt eine Fertigungszelle, die automatisiert ist, wo zum Beispiel das B- und Entladen der Bauplatten dann automatisiert vonstatten geht, wo auch dann die Verknüpfungen zu den Zerspannungsmaschinen, am besten von der Firma Grob, daneben steht und dann komplett vernetzt ist. Das sind natürlich Themen, die bei uns auf der Liste stehen. Ja. Aber wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns erstmal auf den Markt zeigen. Wir müssen zeigen, da gibt es eine neue Technologie. Wir müssen schauen, wo der Markt sich hier entwickelt. Und ja, vielleicht sehen wir dann in der Zukunft genau das beschriebene Szenario, was Sie da gerade dargestellt haben.
Okay. Spannende Technologie, spannende Perspektiven. Herr Dr. Glasschröder, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 42. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss!